Die Welt sitzt in dieser Woche in Nizza in Südfrankreich zusammen, um über den Schutz der Ozeane zu beraten. Naja, die Welt außer den USA und einigen anderen Staaten, aber immerhin rund 150 Länder sind vertreten.
Und es geht um nichts weniger als um unser Überleben, so hat es jedenfalls der Präsident der Konferenz Li Junhao gesagt.
The ocean that our planet, the life support system, is in a state of emergency.
Die Ozeane und damit die Lebensgrundlage der Menschheit sind in einer Notlage, sagt er.
Wir erklären, warum der Schutz der Ozeane und damit die Konferenz in Nizza so wichtig ist, was dort beschlossen werden soll und ob das reicht.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Eure News zu Klima, Mensch und Natur.
Hallo, wir sind Matthias Wurms
und Klaus Janssen aus dem Team der Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten. Und wir sprechen hier jede Woche darüber, was gerade wichtig ist für den Schutz unseres Planeten.
Und wenn man mal auf den Globus guckt, dann sieht man sofort, der Großteil der Erde ist blau. Mehr als 70% der Erdoberfläche sind von Wasser bedeckt. Aber dem Wasser, also den Ozeanen, geht es schlecht.
Ja, durch die Erderhitzung sind auch die Meere deutlich wärmer geworden. Die Ozeane, die nehmen 90% der Wärme auf, die durch die Klimakrise entsteht. Aber dadurch verdunstet jetzt mehr Wasser und es kommt häufiger zu extremen Regenfällen und zu stärkeren Hurricanes.
Außerdem ist das Wasser viel saurer geworden, weil die Ozeane auch viel CO2 aufnehmen. 20-30% von dem, was wir in die Atmosphäre pusten, landet im Meer. Das heißt, die Meere schwächen die Folgen der Klimakrise ab, indem sie Wärme und CO2 aufnehmen, aber ihnen selbst tut das gar nicht gut.
Ja, genau, weil nämlich beides, Wärme und Übersäuerung, viele Tier- und Pflanzenarten bedroht. Korallen zum Beispiel. Lebende Korallenriffe, die haben in den letzten 150 Jahren rund die Hälfte ihrer Fläche verloren.
Und neben dem Klimawandel machen den Ozeanen auch noch Überfischung und Verschmutzung zu schaffen, vor allem durch Plastikmüll. Und das nächste, was droht, ist jetzt Tiefseebergbau. Die ersten Unternehmen sitzen schon in den Startlöchern, um am Meeresboden Rohstoffe abzubauen, zum Beispiel Manganknollen, obwohl Forschende sagen, dass das total gefährlich für die Ökosysteme sein kann.
Ja, weil man über die Tiefsee eben noch kaum was weiß, die ist fast gar nicht erforscht.
So, und all diese Probleme soll jetzt die Ozeankonferenz in Nizza lösen, ist vielleicht doch ein bisschen viel verlangt, oder?
Ja, könnte man so sagen. Aber die Themen, die spielen halt schon alle eine Rolle. Also die hängen ja auch alle zusammen. Und die UNO-Botschafterin von Co-Gastgeber Costa Rica, Maritza Chan-Valverde, die hat den Teilnehmenden schon Druck gemacht.
The third United Nations Ocean Conference will either reverse ocean decline by 2030 or document humanity's failure to act.
Also diese dritte UNO-Ozeankonferenz schafft es entweder, den Niedergang der Ozeane bis 2030 umzukehren, oder sie zeigt, dass die Menschheit nicht in der Lage ist zu handeln.
Okay, Klaus, dann lass uns mal gucken, was vielleicht besonders wichtig ist bei den Verhandlungen diese Woche. Mhm. Ein großes Thema sind Meeresschutzgebiete. Ist ja auch naheliegend, ja, wenn ich die Meere schützen will, mache ich Schutzgebiete. Ja. Und auf der Biodiversitätskonferenz in Montreal vor 3 Jahren gab es dazu auch einen wichtigen Beschluss. Da haben sich die Länder darauf geeinigt, bis 2030 30% aller Meeres- und auch aller Landflächen unter Schutz zu stellen.
Das ist aber offenbar gar nicht so einfach, vor allem was die Ozeane betrifft. Du hast dir das mal genauer angeguckt, Matthias, warum es schwierig sein kann, Meeresschutzgebiete auszuweisen.
Ja, das erste Problem ist, dass knapp 2/3 der Meere, nämlich alle Gebiete auf hoher See, niemandem gehören. Oder uns allen, je nachdem, wie man das sieht. Die Vereinten Nationen definieren die Meere als gemeinsames Erbe der Menschheit.
Oh, das klingt schön. Ja. Das andere Drittel ist dann das Nationalerbe oder was?
Ja, sozusagen. Aber zum Hoheitsgebiet der einzelnen Länder zählen halt nur 12 Seemeilen. Das sind gut 22 Kilometer. Dann gibt's noch die sogenannten ausschließlichen Wirtschaftszonen. Die reichen dann schon 200 Seemeilen aufs Meer raus, also 370 Kilometer. Da dürfen die Staaten die Ressourcen nutzen, aber sie müssen sich auch an internationale Regeln halten. Und da könnten sie auch Schutzgebiete einrichten.
Aber dann bleibt immer noch die hohe See dann.
Ja, genau. Und das ist halt der größte Teil aller Meeresflächen. Und wenn man das Volumen nimmt, also bis zum Meeresboden guckt, dann macht die hohe See sogar 95% der Ozeane aus. Und da kann eben kein Land hingehen und sagen, von da bis da ist jetzt ein Meeresschutzgebiet.
Aber das soll sich ja jetzt doch ändern. Also die UNO, die hat dazu ein Abkommen verabschiedet.
Genau, das hat auch einen Meganamen. Das ist das Übereinkommen im Rahmen des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen über die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der marinen biologischen Vielfalt in Gebieten außerhalb nationaler Gerichtsbarkeit.
Ja, schöner Name. Geht das irgendwie kürzer oder müssen wir das jetzt immer so sagen?
Ja, nee, das geht. BBNJ, das ist die englische Abkürzung dafür.
Das ist besser. Ja. Und was regelt der Vertrag jetzt genau?
Also kurz gesagt macht er genau das, wonach wir suchen. Er schafft nämlich einen Rechtsrahmen, um auf hoher See Meeresschutzgebiete einzurichten. Außerdem steht da drin, dass es eine Umweltverträglichkeitsprüfung geben muss, wenn Menschen was tun wollen, was die Meeresumwelt beeinflusst. Und das Abkommen schreibt fest, dass ärmere Länder Geld bekommen sollen, um sich auch wirklich um den Schutz der Meere kümmern zu können.
Ja, das klingt doch super. Aber es gibt vermutlich mal wieder ein Problem.
Ja, das Problem ist, das Abkommen ist noch nicht in Kraft. Das soll ab dem 1. Januar 2026 gelten, also in einem halben Jahr schon. Aber vorher müssen es 60 Staaten ratifizieren, also sagen, dass sie den Vertrag völkerrechtlich akzeptieren. Aber genau das könnte klappen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wollte das eigentlich gerne schon in Nizza verkünden, klar. Dazu reicht's wohl nicht, aber er hat zum Auftakt der Konferenz vorgerechnet, dass die 60 Staaten spätestens zur nächsten UNO-Vollversammlung im September zusammenkommen.
Das wäre dann ja noch rechtzeitig, ne?
Genau.
Okay, also das sind die Good News. Wie geht's dann weiter? Also dann müssen sich die Staaten ja noch einigen, wo die Meeresschutzgebiete dann auch hinkommen.
Ja, aber das geht dann immerhin nach dem Mehrheitsprinzip. Also es müssen sich nicht alle einig sein.
Und da gibt's konkrete Pläne?
Ja, es gibt sogar schon Schutzgebiete auf hoher See, da wo sich einzelne Staaten schon geeinigt haben. Eins der ersten war 2010 die Charlie Gibbs Fracture Zone im Nordatlantik. In der Region, da gibt es bis zu 4000 Meter tiefe Canyons und da leben viele bedrohte Arten in der Tiefsee. Und da gibt es auch besonders viel Plankton, deshalb tummeln sich da auch viele Wale und Seevögel. Und es gibt noch ein paar mehr solcher Abkommen, aber insgesamt machen Schutzgebiete auf hoher See nur 1% der Fläche aus.
Okay, aber mit diesem Übereinkommen im Rahmen der Seerechtsübereinkommen, also mit dem BBNJ-Vertrag, gibt es da die Möglichkeit, das auszuweiten und auch wirklich dann zu kontrollieren, durchzusetzen?
Ja, es gibt da schon noch ein paar Fallstricke. Es gibt nämlich über 20 internationale Organisationen, die dann jeweils für bestimmte Vorschriften zuständig sind. Mhm. Die Internationale Seeschifffahrtsorganisation, die regelt die Schifffahrt. Die Internationale Meeresbodenbehörde regelt den Tiefseebergbau. Und bei der Fischerei, da gibt es ganz viele regionale Organisationen, die sich dann aber oft auch nach den Interessen der Fischereiindustrie richten. Und wenn ein Gebiet wirklich geschützt werden soll, dann müssen die halt alle mitziehen. Die müssen dann nämlich Regeln erlassen und auch kontrollieren, ob sie eingehalten werden.
Also Regeln wie, dass dann da keine Schiffe mehr durchfahren dürfen oder dass der Fischfang eingeschränkt wird, Schleppnetze verboten, Tiefseebergbau nicht mehr erlaubt oder dass man da auch nicht mehr nach Öl bohren darf und so weiter.
Ja genau, was man sich so vorstellt, wenn man die Natur in Ruhe lassen will. Ja. Nur die Regeln müssten die Staaten dann auch alle akzeptieren. Und wenn nicht, ist es halt schwierig, sie dazu zu zwingen. So, Klaus, jetzt haben wir viel über die hohe See geredet, aber die einzelnen Staaten, haben wir ja schon gesagt, die können schon lange Meeresschutzgebiete einrichten, da wo es um ihre Gewässer geht. Lass uns doch mal gucken, was das konkret bedeutet. Wie setzt Deutschland das zum Beispiel um vor unserer eigenen Haustür, also in der Nord- und Ostsee? Das hast du dir genauer angeguckt.
Ja, und auf den ersten Blick kann man sagen, wow, da ist schon viel passiert. 45% der deutschen Nord- und Ostsee sind ausgewiesene Schutzgebiete, also fast die Hälfte der deutschen Meeresfläche. Es gibt Nationalparks im Wattenmeer und vor Mecklenburg-Vorpommern und weitere Schutzgebiete. Und da stehen zum Beispiel Schweinswale und Robben unter Schutz, verschiedene Fischarten und Vögel, aber auch Sandbänke und Riffe.
So, jetzt bin ich mal der Klaus und sagt, da gibt es bestimmt ein
Problem. Ja, genau, richtig. Ja, nur weil Schutzgebiet draufsteht, heißt das nicht, dass der Mensch da nichts mehr machen darf. Also es wird weiter gefischt, große Schiffe fahren da mittendurch und es werden auch Rohstoffe abgebaut.
Was für Rohstoffe?
Deutschland fördert immer noch Öl in der Nordsee. Also es gibt eine deutsche Ölbohrplattform, die liegt mitten in einem Nationalpark und in Schutzgebieten wird auch Sand abgebaut. Der wird dann an den Küsten wieder aufgeschüttet, um die zu schützen.
Und wie passt das dann zusammen? Also wie soll man so die Natur schützen?
Ja, schwierig, ne? Also die Natur ist auch in Schutzgebieten überhaupt nicht so unberührt, wie man sich das so vielleicht vorstellt. Licht, Lärm, Stromkabel von Windkraftanlagen, massiver Schiffsverkehr, auch Militärübungen und hunderttausende Tonnen Munition aus den Weltkriegen, die immer noch in Nord- und Ostsee liegen, die machen alle Probleme und natürlich auch die Fischerei.
Darf denn einfach so gefischt werden in Schutzgebieten?
Ja, einfach so nicht. Es gibt Auflagen. Also in einigen Schutzgebieten ist zum Beispiel seit diesem Jahr die Fischerei mit Grundschleppnetzen verboten.
Seit diesem Jahr erst? Mhm. Ich meine, das ist doch ein ziemlich krasser Eingriff in die Natur. Also wenn die beschwerten Netze da über den Meeresgrund gezogen werden und da wird ja auch viel gefangen, was gar nicht Ziel war. Also ganz andere Fische, Meeresvögel und so weiter.
Genau, richtig. Ja, aber trotzdem ist das in mehreren deutschen Meeresschutzgebieten nach wie vor erlaubt. Und eine Studie hat letztes Jahr auch noch gezeigt, dass durch das Aufwirbeln des Meeresbodens auch viel CO2 in die Atmosphäre gelangt. Das hat der Küstenforscher und Studienautor Lukas Portz dem Deutschlandfunk gesagt.
Das Sediment in der Nordsee besteht also typischerweise zu ein paar Prozent aus kohlenstoffhaltigen Partikeln. Also abgestorbene Tiere und Pflanzenreste oder auch Kot von Fischen. Wenn das Grundschleppnetz diesen Kohlenstoff aufwirbelt, dann kann er wieder durch Tiere oder Bakterien verdaut werden und zu CO2 umgewandelt werden. Das heißt, dieser Kohlenstoff kann dann wieder eine Klimawirkung entfalten.
Das passiert in der Nordsee, aber auch überall sonst beim Schleppnetzfischen. Weltweit zusammengerechnet kommt so pro Jahr halb so viel CO2 in Umlauf, wie Deutschland jährlich ausstößt.
Und jetzt, was die deutschen Meeresschutzgebiete angeht, was bleibt denn von denen noch übrig, wenn man diese ganzen Abers alle zusammennimmt?
Also wenn du den US-Think-Tank Marine Conservation Institute fragst, nichts. 0%. Es gibt eine Weltkarte von dem Institut, wo Meeresschutzgebiete verzeichnet sind. Und bei Deutschland ist zu sehen, streng geschützt ist hier nichts. Also demnach ist also noch viel zu tun, denn bis spätestens 2030 soll jedes EU-Land 30% seiner Meeresfläche schützen. Und ein Drittel dieser 30% soll auch streng geschützt sein.
Machen das andere Länder denn besser? Also zumindest andere EU-Länder?
Frankreich steht ein bisschen besser da, aber nicht, weil es in Europa viel mehr tun würde. Es gibt zwar ein Gebiet rund um die französische Insel Korsika, das ist immerhin minimal geschützt, laut dem Marine Conservation Institute. Es gibt einige Bereiche, in denen sich die Natur etwas erholen kann, aber in großen Teilen darf da gefischt werden, im großen Stil. Da verlaufen auch große Schiffsrouten und weil sich in dem Gebiet auch Wale zurückziehen, gibt es immer wieder auch Zusammenstöße mit großen Schiffen.
Und warum macht es Frankreich dann offenbar besser als Deutschland?
Ja, Frankreich hat vor allem noch einige Überseegebiete und die sind teilweise besser geschützt. Der US-Think Tank, der sagt aber, weltweit haben vor allem ziemlich abgelegene kleinere Inseln oder auch Gebiete in besonders ungemütlichen kalten Gegenden einen guten Schutzstatus.
Das da gilt, will keiner hin. Ne? Da,
ja, genau. Ja. Das gilt aber nicht mal für 3% der Weltmeere und nochmal 5% haben irgendeine Art von geringem Schutz.
Okay, dass dieser Schutzstatus oft so gering ist, das liegt doch vermutlich auch daran, dass es großen Druck gibt, oder? Also ich kann mir vorstellen, von Interessenvertretern, von Fischereiverbänden zum Beispiel.
Ja, den gibt's. Aber Meeresschutzgebiete, die strenge Schutzgebiete sind, also wo auch nicht gefischt werden darf, die können am Ende sogar vorteilhaft sein für die Fischerei. Das zeigt eine Übersichtsstudie vom World Economic Forum, weil die Fische und Krabben und so weiter sich in diesen Gebieten wieder ernsthaft erholen können. Also die Bestände dann auch wieder besser nachwachsen, auch in Gebieten, die nicht unter Schutz stehen. Also weil Fische dann auch mal weiter wandern, Spillover-Effekt nennt man das. Das zeigen auch noch weitere Studien.
Okay, und da müssten Fischereiverbände doch eigentlich für solche Schutzgebiete eintreten, oder? Ich meine, das klingt doch super.
Ja, aber kurzfristig bedeutet das ja, da gehen Fanggebiete verloren, was wirtschaftlich schwierig sein kann. Auch wenn die langfristigen Effekte alle positiv sind, da überwiegt offenbar jetzt die Angst vor unmittelbaren Verlusten.
Ums Geld geht es auch beim Tiefseebergbau. Das ist in Nizza auch ein großes Thema, denn der hätte womöglich unumkehrbare Folgen für die Ökosysteme im Meer. UNO-Generalsekretär Antonio Guterres fordert deshalb klare Regeln für die Tiefsee.
The deep sea cannot become the Wild West.
Ja, und mit Wilder Westen bezieht sich Guterres nicht zufällig auf die USA.
US-Präsident Donald Trump, der hat nämlich im April ein Dekret erlassen, um den kommerziellen Tiefseebergbau zu fördern und Genehmigungen zu erteilen, auch für die hohe See.
Das ist allerdings ein Bruch des Völkerrechts, findet Frankreichs Präsident Emmanuel Macron.
Les abysses ne sont pas à vendre. Nous parlons d'un bien commun.
Macron sagt, die Tiefsee, die steht nicht zum Verkauf, weil es hier um Gemeinschaftsgüter der Menschheit geht. Und er hat insofern recht, dass für den Tiefseebergbau eben nicht die USA, sondern nur die Internationale Meeresbodenbehörde zuständig ist. Und die muss sich wiederum an die UNO-Seerechtskonvention halten.
Ja, die haben die USA allerdings nicht unterschrieben. Bisher haben US-Regierungen die Vorgaben trotzdem anerkannt. Trump macht das aber nicht.
Ja. Und das ist ein großes Problem. Forschende sagen nämlich, dass der Tiefseebergbau extrem gefährlich ist für die biologische Vielfalt und dass das nicht mehr rückgängig zu machen wäre. Deutschland und rund 30 andere Staaten wollen deshalb noch keinen Tiefseebergbau erlauben, sondern erstmal weiter forschen, was der für Folgen hat.
Tja, aber da sind wir wieder beim Problem, dass alle mitmachen müssen, wenn Naturschutz und Artenschutz und Umweltschutz klappen soll. Also ich meine, wenn da ein Unternehmen da jetzt einfach den Meeresboden umflügt, dann geht da keiner hin und versenkt die Schiffe oder sowas.
Nee, wahrscheinlich nicht, ja. Aber wenn Trumps Politik irgendwas Positives hat, dann das, dass die anderen Staaten jetzt stärker zusammenrücken. Das sagen jedenfalls unsere Deutschlandfunk-KollegInnen, die über die Ozeankonferenz in Nizza berichten. Mal gucken, wohin das am Ende führt.
Ja, es soll ja in Nizza ein Aktionsplan beschlossen werden. Das heißt, Staaten sollen selbst Verpflichtungen abgeben für neue Schutzgebiete in ihren Gewässern und sie sollen Geld bereitstellen, um Schutzgebiete auf hoher See auszuweisen und auch zu überwachen.
Und vielleicht gibt es auch noch eine Annäherung beim Tiefseebergbau. Und die Länder sollen sich auch schon mal Gedanken machen, wie ein Abkommen gegen Plastikmüll aussehen kann. Darüber wird dann im August wieder verhandelt.
Ja, was am Ende drinsteht in der Abschlusserklärung von Nizza, das wissen wir jetzt am Donnerstagnachmittag bei der Podcast-Produktion noch nicht. Das fassen wir euch nächste Woche kurz und kompakt hier bei Update Erde zusammen.
Was geht?
Wir haben hier schon das eine oder andere Mal über Lichtverschmutzung gesprochen und was ihr auch selber dagegen tun könnt, zum Beispiel abends die Vorhänge zuziehen und keine Party- oder Solarlichter brennen lassen über Nacht.
Es gibt aber auch Wesen, die können so lange Licht anlassen, wie sie wollen. Glühwürmchen.
Ja, die sind fast nie leuchtend zu sehen, aber gerade jetzt, von Mitte Juni bis Anfang Juli eben schon. Denn da paaren die sich und mit dem Leuchten locken die Käfer ihre Partner an.
Die haben die ganze Zeit die Lampen an und die beste Zeit, dieses Naturschauspiel mitzubekommen, ist in den nächsten 2 bis 3 Wochen ab 10 Uhr abends bis Mitternacht. Dann sind die Glühwürmchen in warmen Nächten an Waldrändern und auf feuchten Wiesen unterwegs, gerne da, wo Brennnesseln oder Taubnesseln wachsen oder auch in Wassernähe, aber auch in Gärten oder in Parks. Also ihr könnt die Käfer auch in der Stadt entdecken, wenn es nicht zu hell ist.
Und wenn ihr Glühwürmchen unterstützen wollt, denn die haben es nicht leicht bei all der Lichtverschmutzung und der intensiven Landwirtschaft, dann lasst einfach mal das Gras wachsen, wenn ihr welches habt.
Hohes Gras ist gut, auch Brennnesseln oder Laubhaufen. Und kein Schneckengift einsetzen, denn die Larven der Glühwürmchen, die essen Schnecken jahrelang. Wäre schade, wenn die nichts mehr zu essen hätten. Und natürlich Licht aus, gerade jetzt in den nächsten Wochen, damit die Glühwürmchen halt besser zueinander finden, sich auch finden und auch nächstes Jahr noch genug zu staunen gibt.
Ja, apropos Staunen. Was nimmst du denn mit aus unserer Folge heute, Klaus? Hat dich irgendwas erstaunt?
Also ich finde es immer wieder erstaunlich, wo der Mensch noch weiteres CO2 findet, das er dann irgendwie in die Atmosphäre transportiert kriegt. Ja, also auf dem Meeresboden beim Schleppnetz fischen. Okay. Ja. Was nimmst du mit?
Also mich erstaunt, wie wenig es bedeutet, wenn irgendwo Schutzgebiet draufsteht, dass man da sogar noch nach Öl bohren darf und dass am Ende eben nicht mal 3% der Weltmeere wirklich unter strengem Schutz stehen.
Deine Minute Natur.
Für unseren Natursound geht's jetzt in die Schweiz, in ein Naturschutzgebiet an Land, und zwar nördlich von Zürich. Unsere Hörerin Eva hat den Sound aufgenommen.
Und wer genau hinhört, der kann zwischen Amseln und Blaumeisen sogar Insekten hören. Deshalb sagen wir jetzt Tschüss, damit ihr hören könnt. Ich bin Matthias.
Und ich bin Klaus. Danke an Anneke Schäfer aus der Redaktion und Uwe Bräunig aus der Technik.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Jeden Freitag neu. In der Deutschlandfunk-App.